Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Cookies nerven. Nicht die Kekse natürlich, sondern Cookies im Netz. Man geht auf eine Webseite und diese Webseite pflanzt eigene Cookies in unseren Browser oder auch die von anderen Webseiten und Servern, sogenannte Third-Party-Cookies. Dadurch werden Informationen über uns gespeichert und gesammelt, die bei einem erneuten Besuch abrufbar sind oder auch, wenn wir auf ganz andere Webseiten gehen.
Ja, aber warum werden Cookies gesetzt? Natürlich, um möglichst viel über uns herauszubekommen, über unsere Vorlieben, unsere Interessen, unser Verhalten. Und je mehr über uns dann bekannt ist, desto genauer kann auf uns zugeschnittene Werbung dann auch sein. So jedenfalls die Theorie.
In den Niederlanden ist aber Überraschendes passiert. NPO, die niederländische Variante des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, verzichtet seit einiger Zeit auf Third-Party-Cookies. Die BesucherInnen der Webseite werden nicht mehr getrackt.
Und die Werbung, die zum Beispiel geschaltet wird, wenn sich User Radio im Stream anhören, ist nicht mehr direkt auf diese User zugeschnitten, sondern orientiert sich dann an den Inhalten. Und das Überraschende daran ist, NPO verdient mit dieser kontextuellen Werbung, so nennt man das dann, mehr als zuvor mit der personalisierten.
Kann es also sein, dass permanentes Tracking, was man auch als Schnüffelei in unserem Privatleben betrachten könnte, eigentlich gar nicht nötig wäre? Könnte das niederländische Beispiel Schule machen? Darüber haben wir mit Berthold Haß gesprochen. Er ist Professor an der Universität Flensburg, leitet dort die Abteilung Medienmanagement und Marketing, hat sich vor Jahren schon mit gezielter Online-Werbung beschäftigt.
Und unsere erste Frage an ihn war: Seit Jahren wird uns erzählt, dank Tracking von uns NutzerInnen bekämen wir die Werbung, die uns wirklich betreffe. Jetzt verzichtet NPO auf Cookies. Wie ist zu erklären, dass hier eine so große Seite ganz ohne persönliches Tracking offensichtlich auskommt und damit auch noch erfolgreich ist?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass dieses Versprechen, das dort gemacht worden ist, ist eigentlich schon ein paar Jahre her. Da hatte man wirklich wenig Informationen über die Nutzer und dachte, wenn wir viel sammeln, dann können wir eigentlich ein Ziel erreichen, was man so Win-Win-Situation bezeichnet. Das heißt, Nutzer bekommen Werbung, die für sie relevant ist, und die Werbekunden bekommen auch Nutzer für ihre Werbeanzeigen, die das Produkt interessiert. Also für beide ein Vorteil. Ich denke, der Werbemarkt hat sich mittlerweile doch schon deutlich geändert. Es gibt zwei ganz große Spieler, nämlich Facebook auf der einen Seite und Google auf der anderen Seite. Und die wissen sowieso schon sehr, sehr, sehr viel über uns. Und insofern ist für die normalen Verlagsunternehmen, die gewissermaßen dazwischen sind, die also nicht so viel wissen wie über uns wie Facebook oder Google, die haben da eigentlich schlechte Karten in diesem Spiel. Und insofern ist es dann vielleicht gar nicht so überraschend, dass dann gewissermaßen so die genau entgegengesetzte Strategie ein Erfolg sein kann, zu sagen, sich von diesem Tracking zu lösen und sagen, wir haben qualitativ hochwertige Inhalte und wir finden sowieso die richtigen Nutzer für unsere Inhalte und damit auch ein sehr schönes Umfeld für Werbekunden.
Wie sehen Sie das denn? Also kann man aus dem, was da bei NPO passiert ist, kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen für den gesamten Werbemarkt und dann auch eben auf die Wirksamkeit von personalisierter Werbung im Allgemeinen, oder ist das als Einzelfall zu bewerten?
Also ich würde jetzt damit nicht die personalisierte Werbung per se mit dem Bade ausschütten, das wäre voreilig. Wir haben mit Facebook ein Unternehmen, dessen ganze Strategie darauf basiert, hochpersonalisierte Werbung auszuspielen. Die Werbung ist noch viel personalisierter als das, was über klassische Werbenetzwerke funktionieren kann. Als wir seinerzeit angefangen haben, mit Targeting zu beschäftigen, das war so vor 10 Jahren ungefähr, dort hatte Facebook einen Werbemarktanteil von knapp 3%. Wir sind heute über 20%. Und nur weil Facebook gewissermaßen so viel über uns weiß und dementsprechend wirklich punktgenau uns Werbebotschaften zuspielen kann. Das heißt also, Personalisierung klappt weiterhin, nur das Modell ist ein anderes. Das Modell läuft nicht mehr über einzelne Verlagsseiten, sondern sehr stark in dem Facebook-Kontext. Ja, Facebook nimmt gewissermaßen beliebige Inhalte, auch von Medienunternehmen, persönliche Mitteilungen und Werbeinhalte und schneidert dort im Newsfeed für jeden einzelnen Nutzer genau den passenden Mix von Information und Werbung zurecht. Und insofern gibt es nach wie vor Personalisierung, nur es ist eine andere Form.
Das heißt also, zusammengefasst, bei Facebook, da funktioniert so eine getrackte Werbung noch, aber bei so reinen Web-Angeboten wie, ich sage jetzt mal, Online-Zeitungen oder sowas, die das selbst machen würden, da ist es nicht unbedingt nötig. Das zeigt ja dieses Beispiel bei der NPO. ein Teil dieser, ja, die machen ja damit relativ viel Geld oder sie verdienen damit überraschend viel Geld. Und ein Teil dieser Mehreinnahmen beruhen ja auch darauf, dass die ganzen Mittelsmänner rausgefallen sind und nicht mehr bezahlt werden müssen. Also diese Werbenetzwerke, die die Nutzerinnen durch das Netz verfolgen und automatisiert dafür sorgen, dass der Werbeplatz an den Meistbietenden versteigert wird. Heißt das, dass es diese Mittelsmänner vielleicht gar nicht braucht? Oder vielleicht zumindest, dass die sich ihre Dienste viel besser bezahlen lassen, als sie eigentlich wert sind?
Ich glaube, das kommt wiederum auf die jeweilige Verlagsseite an. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass es hier ja auch ein sehr großes Unternehmen war, ein sehr renommiertes Unternehmen. Ja, das heißt, je größer und je renommierter ein Medienunternehmen ist, desto weniger ist es auf solche Mittelsmänner angewiesen. Und je größer ist auch der Vorteil, beispielsweise mit einer starken Marke ein sehr positives Umfeld zu bieten. Das ist ja auch ein Problem bei personalisierter Werbung, dass es dann durchaus sein kann, dass der Werbetreibende gar nicht mehr kontrollieren kann, auf welchen Seiten die eigene Werbung ausgespielt wird. Und das kann ja zum Teil auch reputationsschädlich sein, wenn man dort die eigene Werbebotschaft dann findet auf Seiten, die eigentlich gar nicht nach dem eigenen Geschmack sind. Das heißt also, große Medienunternehmen, die klassischen Marken auch in Deutschland, die können darauf wahrscheinlich leichter verzichten. Sie bieten auch ein sehr hochwertiges Umfeld an für kontextbezogene Werbung. Da klappt das, die sind, glaube ich, darauf nicht so angewiesen. Also wenn unsere Hochschule beispielsweise dort Studienangebote vermarkten möchte, dann nimmt man eben das passende Werbeumfeld einer großen deutschen Wochenzeitung, die sich viel mit Bildung und Wissen beschäftigt.
Das ist ja das klassische Anzeigengeschäft. Also eine Anzeige wird da geschaltet, wo man vermutet, dass da auch die Leute sind, die sich dafür interessieren, ohne dass man es ganz genau weiß. Aber heißt das nicht, dass diese großen oder mittelgroßen Medienhäuser sich so nach und nach dieses Geschäft haben aus der Hand nehmen lassen und eigentlich den falschen Weg gegangen sind?
Sie haben sich das ja nicht völlig aus der Hand nehmen lassen. Sie sind da eigentlich immer zweigleisig gefahren. Das heißt also, typischerweise ist ja so, dass das Medienunternehmen heute auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Werbevermarktung auch parallel anbieten. Das heißt also, das Wallpaper, also diese große flächige Anzeige außenrum, die wird, vermute ich doch sehr stark, meistens direkt vermarktet. Was dann in diese Werbenetzwerke gelaufen ist, das war ja gewissermaßen, war das Werbeinventar, das nicht selbst verkauft werden konnte. Das heißt, dort versucht man doch mal aller Werberaum, der möglich ist, zu nutzen, um die eigene Online-Präsenz noch besser zu refinanzieren. Das waren also tatsächlich nie die besten Werbeplätze, das waren auch vielleicht nicht die besten Werbekunden, sondern das war gewissermaßen der Longtail, also viele kleine Nischenangebote, die dann im Aggregat natürlich auch ein gewisses Volumen ausgemacht haben, aber das waren doch eher nicht die besten Werbeplätze, um die es dort ging.
Sagt Berthold Haß von der Universität Flensburg. Und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, mir kommt es halt doch ein bisschen komisch vor. Also unterm Strich meiner Ansicht nach extrem magere Wirkung und gleichzeitig aber maximale Ausschnüffelung. Und irgendwie, finde ich, steht das in keinem richtig guten Verhältnis zueinander.
Ja, auch wenn man das mal von Kundenseite beobachtet. Also man muss das ja immer anklicken, Cookies ja oder nein. Und dann ist das ein wahnsinniger Aufwand. Und wenn ich dann mal darüber nachdenke, irgendwie wie oft ich tatsächlich dann irgendwann mal irgendetwas von diesen Dingen, die mir da gezeigt werden, gekauft sind, dann ist das zumindest jetzt im individuellen Fall relativ wenig. Und das scheint ja nur das zu bestätigen, was die da bei NPO auch herausgefunden haben.
Also ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nie was gekauft, was mir so in so einer Anzeige gezeigt wurde im Netz.
Nee, ich auch nicht.
Was aber natürlich manchmal leider passiert ist, man googelt irgendwas im Netz, kriegt da irgendwie ja so einen Eintrag in seine, ich nenne es jetzt mal die persönliche Akte, und dann verfolgt einen das Monate oder auch Jahre lang.
Mich verfolgen Gummistiefel. Schon lange, über Jahre tatsächlich. Ja. Also immer wieder tauchen Gummistiefel auf.
Weil du hast dich offensichtlich immer für Gummistiefel interessiert,
ja,
genau. Als das so in war.
Nee, als ich sie brauchte, um auf eine Nordseeinsel zu fahren.
Und hast du sie dann gekauft?
Ich habe sie tatsächlich gekauft. Aber seitdem werden mir immer wieder neue Gummistiefel vorgeschlagen.
Das heißt, theoretisch könntest du schon 100 Paar Gummistiefel zu Hause haben, wenn du die dann jedes Mal gekauft hättest.
Aber die alten halten so gut.
Ja, man braucht die ja vielleicht nur einmal. Ich habe vor einem halben Jahr ist mir eine Teekanne runtergefallen, ne? Und dann habe ich mal kurz gegoogelt, Teekanne. Dann bin ich losgegangen, noch am selben Tag, habe mir im Laden eine Teekanne gekauft. Und seitdem werden mir auch Teekannen angezeigt, weil kann man ja nicht genug haben.
Ne? Und es ist, ich finde es auch anstrengend, weil das manchmal so offensichtlich ist, also was einem da vorgeschlagen wird. Das ist so 1:1 und so ohne einen kleinen Nebengedanken wird einem dann immer so bumm, das so ins, ja, so ins Gesicht gezeigt, das hast du gekauft, kauf es wieder. Ich finde das oft nicht so klug.
Na, es lässt einen auch an diesem Algorithmus total zweifeln, oder? Also so genau kennt uns das Netz oder der Cookie kennt uns dann offensichtlich doch nicht so genau.